habe, ihr Lieben. Buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Deinem Podcast mit wirklich allem rund um das Thema Industriezuckerfrei werden im Geist, im Herz, im Leben mit ganz vielen, psychologischen Tools, Hacks, Dingen, die auf ganz vielen Weisen wirken, weil bei mir hat alles, was in den ganzen Büchern drinsteht, damals nie gewirkt. Ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin, Ex-Nutella-Holic, kann man nicht anders sagen, war verliebt in Süßigkeiten und bin ich auch noch immer, aber mit den richtigen Alternativen und ja, habe es einfach so viele Jahre wirklich nicht hinbekommen, industriezuckerfrei zu werden und habe mich dann irgendwann auf die Suche gemacht und bin darauf gekommen, dass es meistens nie das Wissen ist, was uns fehlt, das ist ungesund, ist das lieber nicht, dass wir zuckerfrei werden auf einer ganz anderen Ebene und dass es im Kopf, im Herz, im Intellekt und in deinem ganzen Geist und das geht immer nur durch das Verständnis auf einer ganz anderen Ebene und ja, in diesem Podcast teile ich ganz viele Interviews, ganz viel Inspiration, ich spreche wirklich mit so tollen Menschen wie unter anderem heute. Ich hatte heute ein Interview, also es ist wirklich ganz frisch aufgenommen. Und ich wollte es so gerne mit dir teilen, mit einem Mann, den ich wirklich, also ich finde sein Konzept unfassbar genial. Vielleicht kennst du ihn, er hat das Konzept des Selbstentwicklers erfunden. Ich spreche über Jens Korsen, er ist Diplompsychologe, Verhaltenstherapeut, wirklich begleitet seit über 50 Jahren Menschen dabei, ihre innere Haltung zu verändern, ihren inneren Rahmen und ich habe mich wirklich so gefreut. Das Interview war so inspirierend. Es geht unter anderem um die innere Haltung, um die innere Ausrichtung, um deine innere Unlust und die Unlustvermeidung und wie die uns zu einem ziemlich begrenzten Leben führen kann. Und wie ich finde, unglaublich viele Tools und Hacks aus der Persönlichkeitsentwicklung, die man einfach so gut auf Zuckerfrei übertragen kann. Auf die Art des Denkens, auf die Art der Selbstführung. Und er hat so schön gesagt, die Art der richtigen Seelennahrung. Es ging unter anderem darum, dass das Zuckerfreiwerden überhaupt nicht nur eine Frage der Disziplin ist, sondern wirklich zutiefst im eigenen Denken und Fühlen verankert ist. Und dass wir eben niemals Opfer der eigenen Automatismen sind, sondern dass es wirklich unglaublich tolle Mechanismen gibt, der Boss seine eigenen Gedanken zu werden. Ja, was es da alles für unglaublich tolle mentale Werkzeuge gibt, unter anderem vom Selbstentwickler. Das erklärt er auch gleich, um aus dieser Zuckermatrix auszusteigen. Ja, also ihr Lieben, ganz viel Freude bei dem Interview mit Jens Korsen.
Hallo lieber Herr Korsen, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie hier heute im Podcast sind. Ich kenne Ihre Arbeit, ich schätze Ihre Arbeit. Wir haben gerade über den Selbstentwickler gesprochen, aber auch über das Prinzip, das Selbst und das Ego, über Zucker für die Seele und was wir oft suchen oder nicht suchen und was uns letztendlich glücklich macht. Und ja, erstmal herzlich willkommen und nehmen Sie uns einmal mit. Was meinen Sie mit Zucker für die Seele und wie hängt das möglicherweise mit dem Vorsatz zuckerfrei werden zusammen?
Naja, ich bin ja über Ihre Einladung darauf gekommen mit dem Zucker. Und dann habe ich so assoziiert, habe ich gesagt, naja, was könnte ich denn erzählen? Zucker für die Seele. Und ich war ja 30 Jahre also Therapeut, habe also Menschen begleitet, letztendlich hin zur Zufriedenheit oder vielleicht auch zu Glück, weil alle, die zu mir kamen, waren ja unzufrieden oder unglücklich, weil sie das, was sie haben wollten, nicht bekommen haben. Sei es jetzt, dass sie eine gute Beziehung haben wollten und enttäuscht waren, dass der Partner nicht so war, wie sie es vorgestellt haben, oder dass die Karriere auf sich warten ließ, oder die Kinder waren doch nicht so, wie man sie es vorgestellt hat. Also zu mir kam ja immer, oder fast ja heute auch noch mit, ich berate ja jetzt eher so Führungskräfte, aber letztendlich kommt ja immer nur einer zu mir, der unzufrieden ist. Es kommen ja keine, die sagen, ich möchte immer sagen, bezahle auch dafür, wie zufrieden ich bin. Ja, also habe ich natürlich immer damit zu tun, mit Leuten, die dagegen sind. Ne? Immer dagegen. Gegen meinen Partner, gegen die Firma, gegen den Chef, gegen mich. häufig auch, dass man gegen sich ist, dass man sich beklagt über sich, mei, bin ich blöd, immer wieder mache ich denselben Fehler. Und dann bin ich langsam darauf gekommen, dass ich nicht mehr so beraten habe, wie gehst du denn mit den anderen um? Die wollten immer wissen, was mache ich mit meiner Frau, sondern wie beziehst du dich denn eigentlich auf dich selbst oder wie beziehst du dich aufs Leben oder wie beziehst du dich auf andere? Und dann haben wir ja festgestellt, dass die, die bei mir waren, sich sehr negativ beziehen aufs Leben. Blödes Wetter, Katastrophe, das gibt's doch nicht, ja? Verneinung des Lebens, im Widerstand gegen das Wunder des Lebens. Dann im Widerstand gegen andere Namen gegeben. Mein Gott, so ein Dampfplauderer, so ein Vollpfosten. Oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch gegen sich. Und das war dann so die Erkenntnis, dass ich den Selbstentwickler kreiert habe, wo ich gesagt habe, jetzt hör mal auf, gegen das Leben und gegen alles andere zu sein, sondern fang mal bei dir an. Guck doch mal, wie bist du beteiligt an dem, was dir da begegnet? Gut, das ist ja, hat man schon mal gelesen, dass man ja immer einen Resonanzboden hat für bestimmte Dinge und dass man das auch anzieht, wie innen, so außen und so weiter. Und so habe ich dann die vier Werkzeuge des Selbstentwicklers kreiert, also Selbstbewusstheit, der erste Schritt, um aus der Ohnmacht des Kindes herauszutreten, ist, dass ich mich beobachte, dass ich der Zeuge bin meiner Gedanken, meines Verhaltens, dass ich nicht so identifiziert bin wie so ein Kind so, sondern erwachsen. Letztendlich mache ich, wenn man es banal ausdrückt, aus Kindern Erwachsene, also raus aus der Panik. Das zweite Instrument ist dann die Selbstverantwortung. Du bist verantwortlich für deine Gestimmtheit. Kein anderer, es hat dich noch keiner traurig gemacht, es hat dich noch keiner wütend gemacht. Dann haben wir diskutiert, doch, doch, meine Frau macht mich traurig, meine Kinder machen mich wütend. Da musste ich erklären, dass das ja alles nur Verhaltensweisen sind und dass man sich ja nur selber wütend macht, wenn die anderen nicht das machen, was ich will. Ja, also eine ganz einfache Formel. Es hat dich noch keiner wütend gemacht oder ärgerlich, sondern der macht etwas, was nicht zu deinen Werten, zu deiner Vorstellung passt und dann ärgerst du dich. Also haben die aufgeschrieben, keiner ärgert mich, sondern ich ärgere mich. Ja, und das dritte Werkzeug ist das Selbstvertrauen, dass man nicht nur immer auf das guckt, was nicht funktioniert, sondern sich vorstellt, wie schaut es denn aus, wenn es fertig ist. Und das vierte Werkzeug, das ist im Augenblick sehr, ja, sehr wichtig, ist die Selbstüberwindung, dass wenn ich mehr von etwas haben will, muss ich meistens durch die Unlust. Viele Leute kriegen nichts mehr im Leben, weil sie Angst haben und weil sie eben den Mut nicht haben, mal was Neues zu wagen, besonders die deutsche Wirtschaft im Augenblick, die Politiker. Und das sind so die vier Werkzeuge, die einem helfen, zufrieden zu sein. Also ich habe in letzter Zeit das Glück nicht in den Vordergrund gestellt. Die Leute wollten ja mal glücklich sein. Und ich sage, reicht es denn nicht schon, dass sie zufrieden sind? Doch, das wäre auch toll. Ich bin immer so unzufrieden. Und das nenne ich dann Infriedenheit mit den Gesetzen des Lebens. Ja, und jetzt nähern wir uns schon langsam dem Zucker. Aber ich will ja jetzt nicht nur eine Stunde reden, Sie dürfen mich zwischendurch jetzt fragen.
Gerne. Also eine Sache würde mich interessieren. Sie sagen die Überwindung der Unlust, um
Ja.
möglicherweise aus einer Komfortzone rauszukommen, ist einer der vier Tools aus dem Selbstentwickler, vier Schritte des Selbstentwicklers.
Ja.
Was meinen Sie damit genau? Wir können es ja gerne am Beispiel zuckerfrei werden oder ist es auch Schmerzvermeidung, Unlustvermeidung? Was
Ja,
ist genau
also.
damit gemeint?
Ja, also. Letztendlich ist das Gehirn ja im Überlebensmodus. Das Gehirn weiß nicht, was Glück ist. Das Gehirn ist konditioniert auf Überleben. Seit Jahrhunderttausenden Jahren immer nur, wie überlebe ich? Und am besten überlebe ich, wenn ich Unlust vermeide, also wenn ich Risiko vermeide. Ich habe ja bisher überlebt. Oh, bloß keine Experimente. Und das andere ist natürlich Maximierung von Lust. Wenn ich viel Lust habe, ja, wenn ich viel zu essen habe und dann geht es mir gut. Also unser Gehirn kümmert sich ums Überleben, aber eben nicht um Glück oder auch nicht um seelisches Erleben. Und da unterscheidet man eben, bist du eben im Überlebensmodus, Wir sind heute meistens im Überlebensmodus. Wir haben Angst, oh Gott, mit dem Geld und es geht runter und Krieg. Und wenn wir im Überlebensmodus sind, sind wir nicht sehr freundlich, weil wir natürlich eher im biologischen Kampf sind, raufen, laufen, Todstarreflex. Und wenn man das so anschaut, die Gesellschaft ist nicht gerade friedlich, nicht? Also die ganzen Hater, alle bekämpfen sich, alle geben sich Namen, solch ein Idiot. Was ist das denn? Das ist doch kein Patriot. Und also das ist schon sehr auffallend. In den letzten 10 Jahren besteht sehr viel Krieg. Und ich habe da so als Kind, ich weiß nicht, wo ich das her habe, ich habe immer sehr gelitten unter Krieg bis heute. Also ich kann mir das auch nicht anschauen, Gaza und Ukraine, ich schaue mir das nicht mehr an. Die Bilder verdunkeln meine Seele. Ich muss dann eher weinen, wenn ich das sehe, wie da unschuldige Leute sterben. Also ich hatte immer schon so ein Thema mit Krieg und Frieden. Und dann habe ich mir irgendwie mal klar gemacht in einer hellen Stunde, dass ich verantwortlich bin für alle Kriege. Ja, jetzt kann man sagen, ein bisschen größenwahnsinnig. Nein, nein, das liegt daran, dass ich nicht in Frieden komme. Und die Menschen machen ja den Krieg, nicht? Und der Einzelne ist aufgerufen, keinen Krieg zu machen, also in sich Frieden zu machen. Und wenn jeder Mensch das schafft, in Frieden zu sein mit den Gesetzen des Lebens, dass alles kommt und geht und nicht immer rumschreit, dann hätten wir keine Kriege. Also der Einzelne ist verantwortlich für den Unfrieden in dieser Welt. Und wir können noch so viel predigen. Ich habe mal eine Talkshow gesehen mit Friedensforschern. Das hat mich also echt enttäuscht, wie die sich angegiftet haben. Das waren ja nun Friedensforscher, nicht? Ach, Herr Kollege, was reden Sie denn da für ein Unsinn? Das ist doch alles, na, ja, reiner Krieg. Und wenn Sie die ganzen Politiker anschauen und die ganzen Talkshows, die reden immer über Frieden. Die wollen ja endlich mal Frieden machen jetzt und sind nur kriegerisch unterwegs. Und der Selbstentwickler ist in dem Sinne gesellschaftspolitisch relevant. Ich bin ja so ein alter 68er, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich hatte ja so lange, schwarze, fettige Haare als Student. Und da haben wir uns natürlich darüber Gedanken gemacht, wie ändert man die Gesellschaft? Die Soziologen haben gesagt, ihr Psychologen, ihr haltet den ganzen Prozess auf, indem ihr das Individuum unterstützt. Ihr müsst die Gesellschaft verändern, stürzen. Und dann hat man aber gesehen, die ganze Ideologie bringt wenig. Und dann ist mir klar geworden, ich muss beim Individuum anfangen. Da fängt alles an. Wenn der Einzelne Frieden in sich hat, also Frieden geschlossen hat mit dem Stirb und werde, dass alles kommt und geht und alles fließt und der Umsatz kommt, der Umsatz geht, alles, ja. Aber das ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoll. Erlaube ich mir in meinem Alter anspruchsvoll zu werden? Und ich meine, dass die Psychologie nicht so ein guter Ratgeber ist wie die Philosophie. Die Philosophie gibt einem mehr Distanz und ist nicht so in der Psychosuppe, dass man da ertrinkt, wer hat mich nicht genug geliebt, wer hat mich zu heiß gebadet, das ist mir zu kleinkariert. Sondern, und jetzt sind wir wieder beim Zucker für die Seele. Die Menschen können glücklich werden, ohne im System unbedingt erfolgreich zu sein. Müssen nicht alle erfolgreich sein. Wenn es einem gelingt, sich zu verbinden mit dem Leben, also nicht gegen das Leben zu sein, nicht immer zu klagen und zu meckern und im Widerstand und ein paar Übungen macht. Meditieren ist eine Sache, aber auch Achtsamkeitsübung ist ja auch bekannt. Die fünf Sinne sind die fünf Pforten zur Seele. Das mache ich, wenn ich im Englischen Garten bin, dass ich mich auf die Bank setze und die Augen zumache und nur auf die Geräusche höre. Oder oh, Kinder lachen. Und dann gehe ich auf das Spüren, ne, die Sonne auf meiner Glatze und da spüre ich so, ja, die Lehne, also ich spüre, ich höre, rieche ich was, ja, im Frühling ein bisschen mehr als im Winter. Und wenn ich das so 3 Minuten mache, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich verbunden bin, also dass das Ego nicht da ist. Und das ist Glück. Oder in Meditation manchmal, dass man, haben ja einige schon erlebt, oder wenn man so eine Bergwanderung macht und dann da irgendwie die Sonne untergehen sieht oder im Meer. Das haben einige schon mir erzählt, dass sie plötzlich so ein heiliges Gefühl haben von, ach, ja, das ist es. Ja, dann ist das Ego kurz ausgeschaltet. Es geht nicht mehr ums Überleben, sondern da geht es ums Erleben. Und einige haben das schon erlebt und sagen, es geht da natürlich wieder weg. Aber man kann das trainieren, indem man jeden Tag mal stehen bleibt, Augen zumacht, was höre ich, was spüre ich, ja. Und Das ist Nahrung für die Seele. Ne? Nahrung für die Seele ist, in der Gegenwart zu sein. Wir sind aber meistens nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Wir beklagen, wie furchtbar alles war, oder in der Zukunft alle Ängste. Und kaum einer, soll ich so einfach, ist in der Gegenwart.
Ja,
Ja.
total. Ich habe auch gerade, als Sie, ja, total. Ich habe auch gerade, als Sie das mit dem Frieden gesagt haben, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Frieden beginnt bei mir mit den Fingern, dass man das macht. Kennen Sie das? Ja,
Nee, erzähl
wahrscheinlich.
doch mal. Wie ist
Nee, man
das?
macht mit den Fingern. Also Frieden beginnt bei mir. Frieden
Ach so.
beginnt bei mir. Frieden,
Ah ja,
das ist
schön.
so
Ja,
mancher
schön.
Marker.
So
Ja,
ein Anker,
ich.
ne?
Ja, genau, dass man so die Fingerspitzen, die ja auch so verbunden sind. Ich habe mich, also ich finde unglaublich spannend, was Sie sagen, auch der Verbundenheit im Moment, dass das ein Nahrungstool für die Seele ist. Bei mir fragen immer ganz viele im Podcast, okay, ich will industriezuckerfrei werden. Wie verändere ich denn meine Identität? Sie haben diese 4 Stufen des Selbstentwicklers. Also wie, ich möchte was sein, bin aber noch jemand anderes. Wie komme ich dahin? Um jeder aus seinem eigenen, der eine möchte vielleicht abnehmen, der andere möchte mehr intuitiven Zugang durch die Verschleierungswirkung des Industriezuckers. Was würden Sie jetzt am Konzept des Selbstentwicklers sagen, wie man solche Dinge umsetzt? Weil das erste wäre ja schon das Beklagen. Es ist so schwer, die Selbstverantwortungsübernahme, der Punkt eins.
Ja, das kann ich Ihnen ganz gerne von mir erzählen, weil das habe ich gerade erlebt. Ich habe die XM-Meyer-Kur gemacht. Das ist so eine Kur Magen-Darm-Reinigung. Da machen sich Leute mal was lustig, wenn man sagt, du verdienst viel Geld und kriegst immer nur Trockenbrot und ein bisschen Teechen. Und da habe ich so 12 Tage wenig gegessen, habe sogar abgenommen, was ich nicht unbedingt wollte, habe sogar 5 Kilo abgenommen. War
Ja,
nicht
ja.
die Idee. Meine Idee war ja eher, ich war auch nicht fett, aber jetzt bin ich ein bisschen dünner noch geworden. Aber das, was ich gelernt habe, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wie man schafft, auf Zucker zu verzichten, nicht so viel zu essen, diese ganzen Abnehmspritzen. Also ich finde das wirklich irgendwie komisch. Das ist ja eine reine Disziplinlosigkeit. Ich brauchte nur weniger zu essen, aber brauchte keine Abnehmspritze zu machen. Das ist
Ja.
irgendwie so eine Komfortzone. Keiner.
Das
Wenn
ist
du mehr
genau das
von
Prinzip,
etwas
was Sie
haben
meinen.
willst, wenn du mehr von etwas haben willst, also jetzt mal weniger Funde sozusagen, das kannst du doch erreichen, indem du in die Unlust gehst. Wenn du mehr von etwas haben willst, also das ist mehr was mit, oder wenn du weniger von etwas haben willst, weniger Funde, dann gibt es ein Gesetz, dann musst du meistens durch den Schmerz. Also du musst durch den Schmerz, jetzt würde ich Schokolade essen, mache ich nicht. Disziplin. Ich behaupte, dass die Leute, die sich die Spritze geben lassen, außer vielleicht irgendwelchen Ausnahmen, Krankheit oder so, ist das einfach nur eine Disziplinlosigkeit. Man könnte Haltung annehmen und sagen, FDH hat man früher gesagt, frisst die Hälfte und nicht nachholen und kein Schokolade essen und kein Zucker und nicht so viel Weißbrot. Das weiß man ja, jeden Tag hört man das. Warum schafft man das nicht? So, und jetzt zu der Geschichte. Ich bin da also da in dieser netten Klinik und da habe ich eine nette Ärztin und die massiert mir medizinische Bauchmassage, hieß das. Da haben sie extra medizinisch davor gestellt, dass es nicht falsch verstanden wird. Und dann hat die mir also den Bauch massiert und hat mir so erklärt, den Darm letztendlich, da ist der Darm, der ist da angewachsen, aha, hier hinten wusste ich gar nicht so genau. Und da, und wenn er knurrt, dann meint er das und wenn er so ist und so. Und das hat die mir so 10 Tage, jeden Tag hat die mir den Darm näher gebracht. Man könnte fast sagen, wie der Bestseller Darm mit Charme. Also sie hat mir erklärt, und jetzt kommt es, warum ich es schaffe, etwas zu verändern. Nicht über die Kognition, nicht, dass mir irgendeiner sagt, Jens, jetzt reiß dich mal zusammen und iss kein Zucker, ist ganz, ganz schlecht und rauch nicht und nicht so viel Alkohol und nicht abends so viel essen. Ne? Sag ja, habe ich schon mal gehört, lese ich ja jeden Tag. Warum schaffe ich das nicht? Ich schaffe das nicht, weil ich mich nicht emotionalisiert habe. Und das Gehirn ändert sich nur über emotionalisierendes Erleben. Und ich habe meinen Bauch in diesen 10, 12 Tagen, den habe ich richtig kennengelernt und den mag ich jetzt, mein Darm. Ne? Das ist ein Kumpel von mir. Und in dem Augenblick, wo ich mich in ihn hineinfühle, also empathisch, ja, gelingt es mir nicht mehr, dem so Böses anzutun und mir noch so um 10:30 ein Steak mit Pommes reinzuhauen, weil es ein Kumpel von mir ist. Und ich glaube, die Veränderung läuft immer über was Emotionales, über was, was ich tief spüre und nicht über Erkenntnis. Da kann man noch so viel Ernährungsberatung machen. Die Leute machen das nicht. Ich habe einen Freund, der hat aufgehört, der ist Mediziner, der hat aufgehört mit Ernährungsberatung, weil alle bedanken sich bei ihm. Ah, endlich weiß ich, Herr Doktor, und keiner macht es.
Das
Ja.
ist ja total spannend. Und ich finde das so interessant, was Sie sagen, diese Freundschaft mit Ihrem Darm, mit Ihrem Bauch.
Ja.
Ich fände auch noch total spannend zu wissen, was Sie da gelernt haben. Also in der Freundschaft lernt man sich auch kennen. Und eine Sache mit dieser Emotionalisierung und nicht der Kognition, die zur Veränderung führt. Ja, das ist total spannend, weil im Podcast spreche ich auch immer eher darüber, was man selber zu sich nehmen will, was das für Wirkungsweisen auf den Geist hat, weil ich auch glaube, dass es überhaupt nichts bringt zu wissen, wo Omega-3-Fettsäuren drin sind, was nichts mit einem zu tun hat, sondern es immer durch auch, was Sie eben beschrieben haben, durch das Konzept der Verbindung, was Sie in Verbindung mit dem eigenen
Genau.
Selbst ja auch beschrieben haben, funktioniert.
Es hat was mit, es ist jetzt übertrieben, wenn man sagt spirituell, aber ich definiere auch spirituelles Leben gar nicht so, so aufgeblasen, sondern spirituelles Leben ist bewusstes Leben. Also da muss man gar nicht so viel rummachen und Spötenkickerei betreiben, wie man in Norddeutschland sagt, sondern Spirit, ich bin bewusst. Also ich weiß, wie es mich denkt. Also ich mache das ja sehr viel mit den automatischen Gedanken. Jeder hat einen Quatschi und der quatscht permanent auf uns ein. Das ist nichts für dich, das ist nichts. Ah, du bist ein Mädchen, das kannst du nicht, das macht man nicht. Ja, also der Quatschi ist das größte Hindernis, um was Neues zu machen oder was zu wagen. Der will ja immer aufpassen, dass wir überleben und sagt, mach immer dasselbe, dann hast du überlebt. Glücklich ist für mich nicht wichtig. Jetzt kann man eben lernen. Das machen ja auch meine Klienten, die schreiben sich die typischen Quatschi-Beiträge auf. Also, das gibt's doch nicht. Oder meine blöde Schwiegermutter. Oder ich bin blöd. Oder das muss so sein. Meine Kinder müssen dankbar sein. Und das sind die Muss-Annahmen. Kennen Sie ja nicht? Die irrationalen Muss-Annahmen. Und wenn man daran so arbeitet und erstmal beobachtet, Werkzeug Nummer eins des Selbstentwicklers, Bewusstheit, und dann Haltung annimmt und sagt, ah ja, jetzt denke ich gerade so ein Blödmann. Das denke ich aber gar nicht. Das denkt mich. Also wenn ich im Stau stehe, dann sage ich ja nicht, was könnte ich hier jetzt mal zu diesem Stau denken? Ja, sondern es kommt ja automatisch. Ich denke einfach,
Ja,
Stau.
stimmt,
Warum
das ist
stehen diese
alles,
Idioten alle in diesem blöden Stau? Ja, und
ja.
jetzt werde ich eben erwachsen durch Haltung. Also meine Klienten lernen das auch. Die nehmen dann Haltung im Auto an. Und dann
Auch
machen sie
körperlich,
da,
meinen Sie?
ja,
Also auch,
ganz
dass Sie, weil Sie
wichtiges
machen das jetzt
körperlich.
so vor.
Dann
Also
ganz
im
wichtig ist
somatischen
Körper.
körperlich.
Ganz
Ah ja.
körperlich Haltung annehmen. Also wenn Sie so sind, schaffen Sie das nicht, weil so sind Sie im Kind. Ich so, oh. Also der wichtigste Anker für Veränderung ist Haltung annehmen. Erwachsen werden, Mensch werden. Und wenn ich erstmal mir bewusst werde, dass es keinen blöden Stau gibt, es stehen ja nur Autos hintereinander. Ja, und wenn ich mir
Ja.
dann klar mache, dass ich den Stau mitgekauft habe, wie ich mir ein Auto gekauft habe, dann bin ich erwachsen. Also, wo ich bin, will ich sein. Ich will im Stau stehen. Dann sagen Leute, Herr Korsen, jetzt hören Sie mal auf. Das stimmt doch nicht. In den
Wo ich
armen
bin, will ich
Sau.
sein, finde ich so
Ja,
gut. Das haben,
genau.
sagen
Ne?
Sie öfter, ne? Das habe ich
Ja,
nicht ganz
das
oft.
ist
Ich
einer
liebe
meiner
das, wenn Sie das
Erleuchtungssätze. Wo ich
sagen.
bin, will
Wieso?
ich sein. Ne?
Können Sie
Und
den nochmal
natürlich.
erläutern, den Satz? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt hört das jemand und denkt, nee, ich will hier nicht in dieser Lebenssituation, in Umständen sein. Aber ich finde, der nimmt einfach so den Wind aus den Segeln, weil sonst wäre man ja woanders. Können Sie
Das
da nochmal
stimmt,
drauf
also
eingehen?
kann ich gerne machen. Also ich sage ja immer, dein Leben ändert sich, wenn du ab heute nicht mehr klagst. Also nicht über das Leben, blödes Leben und Katastrophe, wenn du nicht mehr
Ja.
klagst über die anderen Idioten und nicht über dich. Wenn du das ein Jahr durchhältst, kann man ja 2026 mal machen. Garantiere ich mit meinem guten Namen sozusagen, wie Herr Hipp von der Bärenbabynahrung sagt,
Ja.
garantiere ich, dass das Leben sich verändert, wenn man ab heute nicht mehr im Widerstand ist und nicht mehr klagt. Dann sagen die Leute, ich erkläre gleich mit dem, wo ich bin, will ich sein. Dann sagen die Leute, ja, aber
Okay.
Kosten, wenn man nicht mehr Dampf ablässt, da platze ich doch. Ich muss doch mal mich beschweren. Sag, ja, das ist richtig, aber sie müssen sich doch nicht beschweren mit Du-Aussagen, mit blödes Leben oder Idiot oder ich Depp. Sie können doch, anstatt Namen zu geben, einfach ganz laut schreien, ich habe es mir anders vorgestellt. Nicht? Also man kann ja im Stau ganz laut schreien, ich habe es mir anders vorgestellt. Dann kriege ich auch meine Gefühle raus. Nur ich habe keinen beleidigt und ich bin nicht im Krieg. Ich bin auch nicht mal im Krieg mit mir, indem ich sage, du Idiot, warum fährst du dahin? Sondern ich lasse nur meine Gefühle raus. Ich habe es mir anders vorgestellt, vielleicht kann ich auch mal voll Wut ins Lenkrad beißen, aber ich gehe nicht in den Krieg. Ich gehe nicht gegen. Und jetzt kommt es mit dem, wo ich bin, will ich sein. Das ist immer eine große Diskussion. Also ich weiß, wenn das meine Klienten dann, wenn die Führungskraft zu dem Mitarbeiter, der meckert und sagt, mein Gott, ich halte es nicht aus, ich muss schon wieder hin in die Konferenz. Und dann sagt der Chef, bei mir gelernt, im Führungsseminar, ja, Erwin, komm, wo du bist, da willst du sein. Dann ist Erwin sauer. Ja, aber Erwin sagt, das stimmt doch nicht, ich bin's doch, ich will doch nicht hier sein. Das muss man sehr vorsichtig machen, indem man abfragt und sagt, ja, Erwin, wo möchtest du denn gerne sein? Ja, in Florida. Ja, warum bist du denn nicht in Florida? Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe kein Geld. Ja, aha. Und wo würdest du noch lieber sein? Ja, auf keinen Fall in dieser Wohnung da, sondern ich würde in einem besseren Wohnviertel. Ja, wo wohnst du denn nicht da? Ja, du bist gut, ich habe kein Geld. Ja, und ganz langsam lernt man, dass dort, wo man ist, immer das geringste Übel ist. Ja, weil sonst wäre ich nicht da. Ich bin ja nicht blöd. Ich gehe doch nicht freiwillig, wenn ich viel Geld habe, in irgendein Stadtviertel, der mir nicht gefällt. Ich gehe dahin, weil die Mieten dort günstiger sind und ich möchte auch noch ein Auto haben. Also ich bin ein Schnäppchen hier. Ich bin kein armes Schwein, sondern ich bin einer, der jeden Tag überlegt, wie komme ich das, wenn ich die Miete da zahle, 2.400, dann kann ich mein Auto nicht zahlen. Wenn ich weiter rausgehe, dann kostet das vielleicht 900. Dann kann ich, ja, und dann blicke ich nach Mallorca. Ja, und wir sind keine armen Schweine, sondern wir sind Schnäppchenjäger. Ich will jetzt
Das
gar
heißt,
nicht
es
zu
wäre,
nahe treten, dass er
ja.
sagt, das können Sie nicht sagen, ich bin verschuldet jetzt hier irgendwo gelandet unter der Brücke. Das sage ich, das tut mir auch sehr leid und trotzdem können Sie entscheiden, ob Sie unter der Brücke schlafen oder auf der Bank. Also man kommt mir nicht aus, weil immer in dem Augenblick, wo ich im Augenblick bin, ich sage doch nicht, wo du bist, willst du gerne sein. Das ist ein Blödsinn. Ganz viele Leute sind irgendwo, wo sie nicht gerne sein wollen. Aber wenn sie genau überlegen, ist jede Alternative noch schlimmer und deshalb sind sie dort. Und wenn ihm einer sagt, noch schlimmer wäre auf der Bank zu liegen, da regnet es, also lege ich mich unter die Brücke. Aber das ist sehr schwierig und da muss man auch sehr sensibel sein, sonst fühlen sich
Ja.
Leute irgendwie angegriffen und sagen, ja, das stimmt doch nicht, ich bin doch nicht schuld. Sag nicht, dass du schuld bist, aber du hast die Alternative, jetzt aufzustehen von der Brücke und zur Gemeinde zu gehen und die haben dir schon mal ein kleines Zimmerchen angeboten im Hochhaus. Dann hast du gesagt, du willst nicht in so einem Silo wohnen und dann hast du dich entschieden unter der Brücke. Und in dem Augenblick, wo einer ganz tief versteht, ich finde es nicht gut, wo ich bin, sei es in der Ehe, in der Firma, in der Stadt, in der Wohnung, aber wenn ich mal genau hingucke, ist es. Und das macht das Gehirn. Das Gehirn wählt immer automatisch das geringste Übel. Man entscheidet sich nicht wie das zweitgeringste Übel. Und erst dann, wenn einer sagt, naja, gut, letztendlich stimmt's. Ja, unterm Strich vermeide ich ihn noch schlimmere Sachen, deshalb bin ich hier. Dann kann er anfangen, sein Leben zu verändern, weil er dann aus der Klageschleife rauskommt, aus der Opferschleife und sagt, okay, also ich bin verantwortlich für mein Denken und Tun. Und jetzt gehe ich in den Schmerz und überwinde mich, irgendwas anderes auszuprobieren. Also das ist einer der Sätze, die einen wirklich entlasten können von so einer Opfernummer, nicht? Was nicht heißt, dass es furchtbar ist, wenn man keine Wohnung hat. Das wird dann manchmal immer so falsch verstanden, dass ich dann so arrogant sage, ja, wo du bist, da willst du sein, bist ja selber schuld. Nein, das meine ich nicht. Nur im Augenblick, wo ich im Augenblick bin, da will ich im Augenblick sein. Mehr ist es nicht.
Es ist wahnsinnig spannend und es stimmt, also es ist für mich total stimmig. Ich habe gerade gedacht, wie erkennen wir denn, dass, also wie wäre der Schritt, weil ich verbinde das jetzt mit dem vierten Schritt des Selbstentwicklers, der Unlustvermeidung. Also wir haben den Weg des geringsten Übels genommen. Da, wo ich bin, da will ich sein, auch wenn es mir da nicht gefällt. Aber wie schafft denn mein Gehirn zu erkennen, dass man durch die Unlust geht und das vielleicht wie das größere Übel scheint? Also wie geht das denn dann?
Das Gehirn erkennt das nicht. Das Gehirn ist automatisch. Ich habe so seit ein paar Jahren so einen Lieblingssatz, weil ich immer mehr übers Gehirn komme, damit ich die Leute immer nicht so beleidige. Ich sage immer, sie sind ein strahlender Stern, nur ihr Gehirn hat im Augenblick die Macht übernommen. Sie sind sehr nett und wirklich toll, aber das Gehirn ist eben ungünstig konditioniert und ihr Gehirn führt sie Gassi. Ich finde diesen Satz sehr toll, weil ich im englischen Garten häufig sehe, wie Herrchen und Frauchen vom Hund Gassi geführt werden. Ja, der Hund pinkelt dahin und dann will er dahin und dann latschen die mit. Und so ist es auch, dass wir häufig von unserem Gehirn Gassi geführt werden. Wir sind nicht mehr der Boss. Das Gehirn bestimmt, geht dahin, macht es, geht da nicht hin. Ja, und jetzt ist es wichtig, dass man wieder der Boss wird, Haltung annimmt. Also ich, blödes Beispiel vor ein paar Wochen. Ich gehe immer da links um den kleinen Hetzeloher See. Ich bin hier, wohne hier in München im Englischen Garten. Und da gehe ich immer automatisch, oh, seit Jahren gehe ich immer links rum. Und irgendwo hatte ich mal einen lichten Moment sozusagen, bin aufgewacht zum zweiten Mal am Leben, im Leben und bin bewusst geworden, sage ja, wie gehst du denn? Ah ja, du gehst da links rum. Ja, du, musst du denn links rum gehen? Nö, du gehst immer links rum, aber du musst ja nicht links rum gehen. Dann habe ich zu dem Gehirn so gemacht und bin rechts rum gegangen. Das ist ein großer Erfolg. So fängt man an. Man beobachtet sich. Und sagt, will ich das wirklich, 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 oder ist es mein Gewohnheitstierchen in mir, mein Gehirn, was sagt, da bist du ja schon 500 Mal rumgegangen, da hast du überlebt, dann gehst du wieder rum. Wenn du rechts rumgehst, wer weiß, was passiert? Komm, ich führe dich, Gassi. Ne? Und das sind die kleinen Übungen, die man machen kann. Das Gehirn kapiert nichts, sondern ich muss das Gehirn zwingen, neue Erfahrungen zu machen. Also jetzt ist das Gehirn rechts rumgegangen sozusagen, hat gemerkt, heute überlebt, hat sogar was Neues gesehen, war sogar irgendwie fast etwas spannender als vorher. Und dann wiederholt das Gehirn. Das Gehirn wiederholt es, was angenehm war. Und deshalb mache ich mit meinen Klienten, weil jetzt sind es eher die Führungskräfte, gerade in der heutigen Zeit der Transformation ist es ja wichtig, loszulassen. Das Gehirn will aber nicht loslassen. Das Gehirn will immer dasselbe machen. Habe ich überlebt. Und jetzt zwingen die Leute ihr Gehirn gegen das Gehirn. Und das ist der Kampf. Weil das Gehirn ist verantwortlich, dass wir häufig ein nicht tolles Leben führen, weil wir immer auf Sicherheit geben und nichts Neues wagen. Und das Gehirn wird jetzt gezwungen, neues Erleben zu haben. Also ich gehe mal einen anderen Weg, ich gehe mal in eine andere Kneipe, ich gehe mal in ein anderes Kino, nicht immer in einen Marmorpalast. Ja? Also ich fahre mal nicht immer an die Ostküste vom Gardasee, sondern mal Westküste. Oh, ich habe das überlebt. Ja, toll. Und jetzt lernt das Gehirn, ach, es gibt ja, die Welt wird größer. Und ich sammle jetzt einen Erfahrungsschatz an, auf den ich dann zurückgreifen kann, wenn es mir eng wird. Und das ist das Wichtige in der heutigen Zeit. Und das ist nicht so einfach, weil wir ja alle etwas ängstlich sind. Aber wenn man das kapiert hat, dann sagt man, ich mache jeden Tag eine Kleinigkeit anders als sonst. Ich esse mal Penne arrabbiata und nicht Spaghetti Vongole oder ich gehe mal links rum, ich trage mal was anderes, ich ziehe mal andere Schuhe an, vielleicht auch sogar mal ein bisschen, um Abweisung zu üben, dass ich ein bisschen auffalle, dass ich merke, auch wenn Leute über mich lachen, ich überlebe das. Und das ist heute sehr wichtig in der Zeit der Transformation, wo es darauf ankommt, Altes loszulassen und Neues zu wagen, wenn das Gehirn nicht trainiert wird. Auf neues Erleben, neue Gewohnheiten, dann geht es fürs Individuum runter, in der Ehe, in der Gesundheit und in der Wirtschaft. Und der deutsche Mindset ist nicht äußerst günstig für die heutige Zeit, weil der deutsche Mindset durch zwei verlorene Kriege und so weiter sehr auf Sicherheit drauf ist. Und deshalb muss der Einzelne, das Individuum, nicht die Gruppe, der Einzelne, ist aufgerufen, jeden Tag sich zu überwinden, etwas Neues zu erleben und zum Zweiten, was ich am Anfang gesagt habe, Frieden in sich zu schaffen, indem man nicht die Ausländer beschimpft und nicht die Frauen beschimpft und nicht die Männer beschimpft und sich nicht beschimpft, sondern auf Dauer, ich bin dafür, denn es ist das Leben. Und deshalb coache ich seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr auf Ziele, sondern auf gehobene Gestimmtheit. Weil ich bin ja als Verhaltenstherapeut ja eher drauf, Tools zu geben. Mach mal das, probier das mal aus und so. Ne? Ich habe aber gemerkt, das habe ich auch geärgert, dass ich den Leuten schöne Tools gegeben habe. Und wenn sie die gemacht hätten, hätten sie auch damit Erfolg gehabt. Aber in dem Augenblick, wo sie Angst bekommen haben, wieder in die Kinderwelt, in die Angstwelt zurückgefallen sind, haben sie all das, sei es jetzt Ernährung oder nicht gemacht. Und deshalb meine ich, am Anfang brauche ich eine lebensbejahende Haltung. Ich bin für das Leben, Ich bin für die vier Jahreszeiten und ich bin dafür, dass ich sterben muss. Sonst muss ich nichts, aber ich muss sterben. Und ich weiß noch nicht mal wann. Und wenn ich nicht dafür bin, dann bin ich verstimmt. Und wenn Sie Gitarre spielen können und Sie stehen auf der Bühne und die Saiten sind verstimmt, Sie haben die nicht gestimmt, dann können Sie noch so gut Gitarre spielen, aber die Performance ist schlecht. Und deshalb helfe ich Leuten, sich einzustimmen auf die Gesetze des Lebens, dass alles fließt, Panterei, alles kommt und geht, der Umsatz geht, Chefe kommt, Chefe geht, Efi kommt, Efi geht. Ja, und das ist deshalb eine, letztendlich vom Kind ich zum Erwachsenen ich, dass ich respektiere, dass alles im Fluss ist. Natürlich kann ich sagen, früher war alles besser, kann ich mich verstimmen, aber die Verstimmtheit führt dazu, dass ich meine Sachen nicht in den Griff kriege. Weil wenn ich verstimmt bin, dann habe ich keinen Mut, dann bin ich ein kleines Kind, dann jammer ich. Ja, anstatt Haltung anzunehmen und sagen, die Situation ist mein Coach. Das Leben ist eine Ganztagsschule ohne Ferien. Ich bejahe das Leben, ich liebe das Leben, es ist ein Wunder des Lebens. Wie wird aus so einer Eizelle und so einem Samen so eine hübsche Frau? Ja, wie sie. Also ist doch toll. Ein Wunder. Aber die Leute sind nicht mehr reflektiert. Die sehen das Wunder des Lebens nicht mehr. Ich laufe jetzt auch nicht hinter jedem her und sage, ey, du, schau mal das Wunder des Lebens. Aber mir gelingt es, das Wunder des Lebens zu sehen. Das führt zu mir zu einer gehobenen Gestimmtheit, also nicht mehr verstimmt, sondern sozusagen verliebt ins Leben und der in einer höheren Schwingung ist, wo das Gehirn auch in Kohärenzschwingung ist und nicht in Inkohärenz, der ist liebevoller. Ja, weil er ja nicht immer im Überlebensmodus ist. Der ist toleranter, der kann auch mal die Wahrheit anderer, ja, jeder hat recht in seinem Angst- und Denksystem. Aber die Tools bringen nichts und das ist im Augenblick, überall werden Tools angeboten und so, aber die Werkzeuge werden nicht benutzt, wenn ich verstimmt bin. Also die Voraussetzung, um die Werkzeuge zu benutzen, ist, dass ich lebensbejahend bin und die Lebensbejahung ist die gehobene Gestimmtheit. Gehobene Gestimmtheit heißt nicht immer gute Laune, das wird falsch verstanden. Man kann in einer gehobenen Gestimmtheit, also das Leben bejahe, auch stocksauer sein, aber eben nicht so lange. Aber es gibt ja Leute, die ihr ganzes Leben lang stocksauer sind, weil sie bei irgendwas im Leben haben. Ja, der hat, mein Mann, der hat mich verlassen, hat mein Konto leergeräumt. Das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Jeder immer erzählt mir das wieder 10 Jahre, anstatt zu sagen, okay, gehört dazu. Ich habe so eine Atemübung, dass ich sage, wenn etwas auftaucht, was euch nicht gefällt, dann reagiert nicht sofort als Tierchen, reagiert, sondern Stimulus. Und Reaktion, also es kommt irgendwas, was dir gegen den Strich geht, dann nimm Haltung an, schrei nicht gleich rum und lauf nicht weg und schlag zu, sondern einatmen. Dann zählst du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wieder beim Einatmen 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn man das macht, kriegt man zwischen S und R eine Pause. Und jetzt etwas pathetisch ausgedrückt ist das die Menschwerdung vom Tier. Krieg, zack, weglaufen, raufen. Jetzt nehme ich Haltung an und mache eine Pause zwischen S und R, zwischen Stimulus und Reaktion. Und das kann ich dann ausweiten. Und je mehr Pause ich habe, desto weniger reagiere ich identifiziert, also nicht so als Maschine. Das kann man trainieren. Immer wenn einem irgendwas gegen den Strich geht und die U-Bahn wegfährt, nimmt man Haltung an. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ersetzt man das 1, 2, 3, 4, 5 durch. Das gehört dazu. Alles ist Leben. Ich bejahe das Leben. Alles gehört zum Leben dazu. Auch der Stau ist nicht blöd, sondern ist das Leben. Und beim Ausatmen denke ich, meine Trainingseinheit. Also, das gehört dazu. Meine Trainingseinheit. Das Leben als Ganztagsschule ohne Ferien. Die Situation ist mein Coach. Und jetzt deute ich sogenannte, was der Quatschi sagt, Katastrophe, das gibt's doch nicht. Und ich sage, Haltung annehmen, Trainingseinheit. Das Leben prüft mich in Richtung Gelassenheit, Freude, irgendwann auch in Richtung Liebe. Und das macht echt Spaß, so zu leben. Und das könnte dann das Zuckerli sein, ne? Für ein gutes Gefühl. Ich habe so lange geredet, Sie müssen mich
Nein,
nicht.
überhaupt nicht. So spannend. Nee, ich unterbreche es, weil es ist so Gold, was Sie sagen. Ich habe mich gerade auch gefragt, bei diesen ganzen Tools, die Sie jetzt teilen, der bewussten Haltung, Einnahme, also es waren ja unglaublich viele Dinge, die Sie jetzt gesagt haben. Wie erkenne ich denn, was sind denn die drei Dinge, wenn jetzt jemand bei Ihnen reinkommt? Egal, ob jetzt mit dem Vorhaben, zuckerfrei zu werden, mit dem Vorhaben, Verantwortung zu übernehmen, mit dem Vorhaben, sich nicht im Stau aufzuregen, sondern zu wissen, mit dem Autokauf kaufe ich den Stau. Was sind die drei Dinge, dass Sie erkennen, jemand ist nicht im Selbstentwickler, sondern in diesem Angst-Neokortex oder ich weiß gar nicht. Wie erkennen Sie das? Was sind so drei Sachen oder wie vielleicht jemand, der das hört, sagen kann, okay,
Das
ich bin.
kann man sehr schnell erkennen. Einmal an der Körperhaltung, wenn da einer so reinschlurft und, oh, ja, dann ist er schon mal im Kind-Ich, ohne Macht. Hilf mir, Papi. Und unterbewusst spielt er noch mehr Opfer, als er schon ist, damit ich ihm bloß helfe. Ja, also das gibt es ja viele, die da so mit Dackelaugen gucken und, und das damit man hilft. Also an der Körpersprache, am Ausdruck sieht man schon, ob einer ja eher meint, das Leben sei ungerecht und er sei eine arme Sau und das Leben schuldet ihm was. Das Zweite ist, wie er redet, von der Stimme her auch, also eher leise und stockend und ängstlich, kann man ja alles schon in der Ausstrahlung sehen und natürlich dann inhaltlich. Und das fällt ja jedem auf, auch die, die uns jetzt zuhören oder zusehen, können das ja sofort mal beobachten in ihrer Umgebung, wie häufig geklagt wird. Also wenn ich esse gehe, ich esse übrigens gerne alleine, weil ich beim Essen nicht rede. Essen ist so eine Art Dankbarkeitsritual für mich. Erstens habe ich das gelernt, 40 Mal zu kauen in meiner Kur. Und ich quatsche eben nicht immer beim Essen, also und bin dankbar dafür, dass ich da was zu essen kriege. Und dann höre ich natürlich ab und zu, was die am Nachbartisch zu reden. Und 80% ist beklagen, meistens über andere. Mein Chef, mein Freund, meine Frau, die blöden Kinder. Die Kinder sind nicht blöd, die Eltern mögen ja die Kinder, aber manchmal sagen sie dann einfach, Mei, das gibt's doch nicht, wie sie wieder blöd verhalten haben. Und ich würde am liebsten hingehen und würde sagen, ihr müsst keine Meditationskurse machen, auch keine Retreats und auch nicht Yoga. Einfach nur Haltung annehmen und hört auf, gegen das Leben zu sein. Einfach nicht mehr beklagen. Ihr könnt ja sagen, ungünstig, habe ich mir anders vorgestellt, aber hört auf, euch zu beschweren. Ihr kommt nicht mehr weg. Ja? Und das kann man jeden Abend sich einschätzen und kann sagen, ist es mir heute gelungen? Ah, da habe ich gemeckert, da habe ich gesagt, blöder Laden, warum haben die schon zu? Aber ich war zu spät, ja, ist ja kein blöder Laden. Ja, also, dass ich ein Gefühl bekomme, wie ich mich als Opfer generiere und dann mir Noten gebe abends, das geht innerhalb von 15 Sekunden. Aha, da habe ich gemeckert, da habe ich geklagt, da habe ich zu meinem Partner gesagt, du bist ja ein Psychopath, das gibt's doch nicht, wie bist du denn? Ja. Und so nach ein paar Monaten wird man sich immer bewusster, man schaut sich ja zu, wie es mich klagt, wie es mich redet, wie es mich tut, Haltung annehmen. Und ich sage Ihnen das, also bevor man Psychotherapie macht, sollte man erstmal das machen. Ja, weil Psychotherapie ja auch häufig so mit so einer Rolle, da ist der Papa und die Mama und das ist das Kind und ich helfe dir jetzt. Und, oh, werde ich nicht, oh, werde ich zu heiß gebadet, oh, ja, und oh, meine Tante hat mich auch nicht geliebt, das ist alles auch furchtbar blöd gelaufen. Aber ich bin der Überzeugung, dass man nicht mehr darüber klagt, weil auch wenn ich darüber klage, geht es nicht weg. Körperzellen werden immer wieder daran erinnert und immer wieder kommt dieselbe Angst und Adrenalin hoch. Man kann es lernen, das zu akzeptieren. Das war nicht toll, aber wenn ich darüber rede, geht es auch nicht weg. Ausnahmen sind traumatische Erfahrungen. Ich berate ja für die Gaußsche Normalverteilung, also links die ganzen Leute, die Traumata erlebt haben oder rechts Psychosen oder so. Da habe ich ja. Das traue ich mir gar nicht zu, das geht ja gar nicht, weil ich komme ja dann doch über den Intellekt oder und das geht nicht. Also, aber so bei 70, 80% der Menschen habe ich ab und zu, ja, vielleicht sogar häufiger Erfolg, wenn ich ihnen helfe, nicht als armes Schwein sozusagen, durchs Leben zu laufen, sondern als einer, der sich am Leben entwickeln will, auch wenn er arm ist, auch wenn er Schicksal hat. Ja, also die Leute sagen mir, ja, Korsen, ich habe so Schicksal. Sag ich, ja, das ist auch furchtbar. Komm, nehmen Sie meinen Arm, jetzt weinen Sie mal ein bisschen, aber jetzt geht es ja weiter. Ne? Also jetzt nicht zu lange. Es ist gut
Ja.
zu weinen, aber viele weinen zu lange, weil sie indirekt hoffen, dass man ihnen dann hilft. So wie früher das kleine Kind, wenn es geweint hat, kam Mama und hat geholfen. Und wenn ich jetzt im Stau rumschreie, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute denken, wenn ich so ganz laut schreie, kommt Mama und dann gibt es was zu trinken und dann bin ich wieder ruhig. Aber es
Ich
kommt
finde auch,
kein Gott,
von
die Griechen gemacht haben, Deus ex machina, von oben kam dann auf ein Brett der Gott und hat geholfen. Es kommt kein Gott, der den Stau wegnimmt. Der Stau ist das Leben und ich bejahe das Leben. Ich bin für den Stau, weil der Stau das Leben ist.
Ja,
Also an sich ja ganz
wahnsinnig schön.
einfache Dinge, ne? Ganz einfache
Ja.
Dinge, die ich auch
Das,
nicht
ich fand
gegeben
auch.
habe, sondern die habe ich mir erarbeitet in über 50-Jähriger jeden Tag 6, 8 Stunden, bis ich irgendwie kapiert habe, es geht einfach nur rauszukommen aus der Klagesache und Akzeptanz, dass das Leben eben so ist und dass Kinder eben nicht dankbar sind und dass Partner eben auch nicht treu sind, obwohl sie es gesagt haben und dass der Banker mich über den Tisch gezogen hat. Und das ist alles, das gehört zum Leben dazu, was wir ja beim Einatmen denken. Das gehört dazu. Trainingseinheit.
Ich fand auch das Bild so stark gerade mit dem Beschweren und der Haltung, dass genau das das Gegenteil ist. Ja, und das so körperlich vorgemacht, wie so Gewichte und die Haltung, die dann so viel ändert mit dieser Selbstverantwortung und das gehört zum Leben dazu.
Es ist wirklich, es kommt darauf an, dass man eine Haltungsänderung macht. Also wenn man ein Verhalten ändern will ohne eine Haltungsänderung, ist das sehr schwierig. Also angenommen, einer hat als Führungskraft im 360-Grad-Feedback gehört, dass er also nicht beliebt ist, dass er nicht gemocht wird, habe ich erlebt. Und dann sagt er, also ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, ich sei so ein beliebter Chef. Und jetzt anonyme Beurteilung. Unsympathisch. Die Leute haben Angst vor mir. Ja, dann sagt er, ja, ich will jetzt freundlich sein. Sage, wie wollen Sie das machen? Ja, Sie haben doch mal gesagt, freundlich, habe ich mir sogar aufgeschrieben, heißt Augenkontakt, lächeln, nicken. Verhaltenstherapeut, ne? Was ist freundlich? Lächeln, Augenkontakt, nicken. Wenn das einer macht, ist der Mensch freundlich. Wenn ich das bei der Bedienung im Lokal mache, ich gucke sie an, ich sehe dich, bin freundlich und sage, ich möchte gerne einen heißen Cappuccino. Ja, dann bekomme ich den eher heiß, als wenn ich sage Cappuccino. Gut, jetzt sagt er, ja, das trainiere ich. Dann sage ich, das ist schwer schwierig, weil Ihre Haltung muss sich ändern. Ihre Haltung hält Ihr Verhalten. Wenn Sie jetzt irgendwie denken, ich mag die Leute nicht und die blöden Gastronomen hier, die einen über den Tisch ziehen wollen, ja, und die Mehrwertsteuer mir noch auf, ja, also immer kritisch, immer zynisch, dann schaffen Sie das nicht, freundlich zu sein. Es hat ein, also Sie müssen nicht entscheiden, was heißt, Sie müssen nicht sterben, aber es wäre günstig, sich zu entscheiden, ab heute bin ich für das Leben und dann bin ich auch für die Menschen und ich weiß, dass jeder Mensch sein Schicksal hat, verschiedene konditionierte Gehirne, unschuldig konditioniert und ich fühle mit dem mit und ich mag die Menschen, ich mag das Leben. Wenn Sie diese Haltung haben und nicht alle Menschen sind Idioten, mein Gott, wie blöd, dann können Sie nicht freundlich sein. Also erst wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, ich bin für das Leben, ich bin für die Menschen, ich bin auch für das Dunkle im Menschen, ich bin einfach dafür. Erst dann werden Sie merken, dass Sie dann langsam freundlicher werden. Aber wenn Sie verstimmt sind und Hass in sich haben, dann werden Sie mal eine Stunde freundlich sein, weil Sie das vorgenommen haben. Aber das wird ja, Sie sind halt kein freundlicher Mensch, Sie sind ein aggressiver Mensch, der Freundlichkeit mal vorspielt,
Der
ne?
Tod. Herr Korsen, es war so spannend. Also jetzt auch dieser letzte Punkt mit der wahrhaftigen Änderung der inneren Haltung. Ich danke Ihnen so sehr, dass Sie da waren. Sie haben jetzt allein schon in diesem Gespräch, es ist so Ding, 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 Ding. Es sind
Aber
so
ich merke ja
viele
auch, dass
unglaublich
Sie,
spannende.
ja, aber ich merke ja, dass Sie vieles schon verstanden haben, auch allein durch Ihre Fragen. Also ich habe das nochmal wiederholt, was Sie wahrscheinlich schon verstanden haben. Das hat übrigens Goethe mal gesagt. Das hat mir mal ein Freund gesagt, Jens, weißt du, warum du erfolgreich bist? Sag, erzähl mal. Und da sagt er, weil du das sagst, was die Leute schon wissen. Das sage ich, das ist ja allerhand. Sondern nein, nein, das hat Goethe schon gesagt. Wenn du die Leute nicht dort abholst, wo sie sind, sondern wo sie sein sollten, dann verstehen die dich nicht. Ja, letztendlich ist auch das, was ich sage, bekannt. Das kann man nachlesen bei Buddha und bei Jesus und ist alles bekannt. Ich sage nichts Neues. Ab und zu vielleicht mal ein paar Prozent Neues. Vielleicht, wie ich es sage oder dass ich selber versuche, es zu leben, ist vielleicht der kleine Unterschied, aber es ist alles bekannt. Und jetzt im Internet gibt es so kluge Sachen. Da bin ich ein Waisenknabe dagegen, gegen die Weisheit des Internets. Aber man muss es eben leben. Und das, was ich mir vorgenommen habe, dass ich am Tag Haltung annehme, dass ich dreimal das Handy klingelt und dann bleibe ich stehen und atme und bin dankbar dafür, dass ich noch lebe. Ja, man kann ja sagen, gut, in deinem Alter kannst du ja langsam dankbar sein. Ich bin jetzt 83, oh, da geht es ja irgendwann mal. Uiuiui. Ein 25-Jähriger kommt nicht so sehr darauf zu sagen, hey, Bingo, ich lebe noch, ne? Aber ich habe das mal von so einem indischen Guru im Netz gesehen, das fand ich sehr, sehr humorvoll von ihm, dass er sagt, die Leute klagen immer so viel, die sollen doch, wenn sie morgens aufwachen, sagen, Bingo, ich lebe noch. 5 Millionen sind heute Nacht gestorben, ich bin noch dabei. Ja? Aber wenn die Leute aufwachen und sagen so, scheiß Leben, das gibt's doch nicht. Also es ist einfach nicht so schwierig. Und man muss auch nicht so viel Esoterik machen und nicht so viel nach Indien. Das ist alles sehr schön. Aber ich glaube, auch im Straßenverkehr kann man sich erleuchten. Nicht? Also ich habe mal einen Artikel geschrieben, der Straßenverkehr ist ein Ashram, also ein Bewusstseinszentrum. Du kannst im Straßenverkehr Liebe trainieren, ne? Indem du einfach absichtsloses Lächeln, das können ja mal die Zuschauer mal nachher machen, wenn sie im Auto fahren, lächeln. Beim Autofahren lächeln. Und dann schneidet mich einer und einer hupt, lächeln. Und allein, dass ich lächle, werde ich friedlich. Und man kann im Straßenverkehr trainieren, Gelassenheit, Freude und Liebe. Klingt jetzt etwas abgehoben, ja. Aber ich brauche nicht nach Indien in den Ashram zu fahren. Da kriege ich nur Durchfall in Indien, sondern ich kann jeden Tag Bewusstheit, Haltung annehmen, bin ich friedlich, ich diene dem Weltfrieden. Natürlich ärgere ich mich, aber nicht zu lange. Und wenn mich was ärgert, dann schreie ich, ich habe es mir anders vorgestellt, ich finde es ungünstig für meine Ethik. Ich werde auch ihre Art nicht durchgehen lassen. Ich sehe die Welt so, aber das ist nicht Krieg, sondern das ist nur Äußerung meiner Meinung. Und wenn man das festhält, also wenn die Zuschauer nur das festhalten, ab heute klage ich nicht mehr und ich beleide keine Leute mehr, das reicht ja schon.
Herr Korsen, wirklich, grazie mille, es war unglaublich schön. Wirklich von Herzen danke.
Volentieri, als alter
Ah,
Italiener. Ja,
Dankeschön.
also
Ich
vielen
mach.
Dank.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus dem Interview mitnehmen. Das war ja sehr vielseitig aus ganz vielen Spektren des Lebens, der Erfahrung, das Bild der Haltung und auch das Bild vom Stimulus und unserer Reaktion und die Haltung, die dazwischen liegt, Dinge zu entscheiden, ob es beim Industriezucker oder bei der eigenen Lebensform ist. Und ja, ich freue mich riesig, dass du reingehört hast und hoffe, dass du auch so inspiriert, wie ich jetzt aus diesem Interview rausgehst. Und zu Jens verlinke ich dir alles in den Shownotes. Ich war so begeistert von dem Interview und ja, ihr Lieben, und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Ich lege direkt den Link in die Shownotes, da kannst du einmal runterscrollen, draufklicken und du kommst direkt auf den Link mit den 5 Sternen. Und wenn du magst, würde ich mich wirklich so sehr freuen über eine Rezension, wie dir der Podcast hilft, wie dir der Podcast und diese Inhalte, die auch breit gefächert sind, zum Thema zuckerfrei werden helfen. Und ja, es ist mir immer eine unglaubliche Freude, von euch zu lesen. Und genau, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Genau, vernetzt euch so gern mit mir bei Instagram. Da bin ich unter Leandra Fili zuckerfrei oder zuckerfrei beginnt im Kopf. Bei TikTok bin ich auch. Bei YouTube gibt es ganz viele Rezepte von mir. Zuckerfrei Snickers, zuckerfrei Smarts. Es gibt mein zuckerfrei Weihnachten E-Book mit wirklich den besten industriezuckerfreien Weihnachtsklassikern, aber auch das Weihnachtstiramisu und diese Weihnachtszimttarte mit Vanillekipferlboden. Also da ist wirklich, das ist so ein nährendes E-Book mit ganz vielen Tools und Hacks. Und bei jedem Rezept steht auch, was es dir bringt. Also ob du heute vielleicht die Engelsaugen mit der Chiasamen-Himbeer-Füllung essen solltest, weil die Himbeere eine ganz besondere Wirkungsweise auf den Geist hat. Oder ob es vielleicht heute die Mandelhörnchen sein sollen. Und ja, zu allem immer die direkte Wirkungsweise auf den Geist und Reflexionsfragen. Und es ist wirklich so ein Herzens-Weihnachts-Rezepte-E-Book. Also ihr Lieben, ich freue mich riesig, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr euch vernetzt und hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nee, ich hoffe nicht. Also, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.